Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Hunde glücklich, der Hunde-Podcast für eine liebevolle Verbindung. Heute dreht sich alles um das Thema Training.
Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass wir wieder heute hier zusammensitzen und in die zweite Folge starten können. Und wir haben ja schon in der ersten Folge angekündigt, wo wir über 7 Fakten über Oana mit euch geteilt haben. Da gab es ja einen Fakt, der hieß, dass wir die Hunde nicht trainieren. Und da haben wir ja schon angekündigt, dass wir da mal ausführlicher drüber sprechen wollen. Und das haben wir uns für diese Folge heute vorgenommen.
Genau, weil wenn man jetzt zu Oana kommt und sich vielleicht fragt, ja, okay, was unterscheidet jetzt Oana von den 13 anderen Hundeschulen, die ich vielleicht bisher schon aufgesucht habe und die quasi nicht funktioniert haben, in Anführungszeichen, wir sprechen dann noch über den Begriff funktionieren, dann können wir sicher sagen, dass Oana eine grundsätzlich andere Herangehensweise hat, nämlich dass wir überhaupt nicht trainieren. Was heißt das jetzt, Alexandra?
Ja. Ja, jetzt kommen vielleicht so ein paar Fragen in euch hoch, wenn ihr hört, okay, es gibt kein Training und keine Kommandos. Was wir aber ganz klar sagen wollen, dass wir natürlich trotzdem mit den Hunden sprechen und ganz normal kommunizieren, aber es geht eben nicht darum, dass wir uns über die Hunde stellen, dass sozusagen eine Hierarchie da ist, dass wir der Meinung sind, wir wissen alles besser als der Hund und müssen ihnen erst Dinge beibringen, damit es so im Alltag funktioniert. Und wir haben halt auch beide die Erfahrung gemacht, dass eher das Training bei uns das Gegenteil bewirkt hat, dass es eben immer schwieriger wurde im Alltag, dass vor allen Dingen Nina und Zoe halt dann irgendwann gesagt haben, die fühlen sich so super unwohl und diese Verbindung, die wurde im Prinzip, also ich spreche mal von mir immer, ja, schlechter eigentlich. Und das war gar nicht mehr so diese liebevolle Beziehung, die ich mir immer gewünscht habe, weil ich mich ja immer über sie gestellt habe. Und das ist eigentlich so unser Ziel bei Oana, dass wir gleichberechtigt mit den Hunden zusammenleben. Und das heißt aber, dass wir natürlich die Bedürfnisse der Hunde sehen und die achten, aber genauso unsere Bedürfnisse. Also wir sind sozusagen in dieser Beziehung gleich viel wert und wollen einfach liebevoll zusammenleben. Und dafür braucht es eben keine Kommandos und keine Hierarchie. Und das haben wir bei uns gemerkt, dass es möglich ist und bei ganz vielen anderen, die, mit denen wir in Kontakt sind und die bei uns im Coaching sind. Und das ist einfach eine ganz andere Beziehung, wenn man aufhört zu denken, man muss ständig Entscheidungen treffen für den Hund und man muss sich als Alpha über den Hund stellen und ihm sozusagen durch Kommandos auch rumkommandieren oder ja ständig zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat.
Ja, genau. Also ich überlege gerade, wo ich ansetzen soll, weil du hast eigentlich quasi ganz Oana ja jetzt bereits perfekt zusammengefasst. Vielleicht können wir ja mal starten, wie so unser Weg war, bis wir dann quasi gewisse Dinge aufgehört haben zu tun. Also Nina habe ich, als sie 1,5 Jahre alt war, aus einem Schweizer Tierheim adoptiert und da wurde sie mir als Jagdhündin verkauft, also ganz starke Jagdhündin, die ich wahrscheinlich auch nie von der Leine lassen kann. Und das hat mich total verunsichert. Und deshalb haben wir dann die ersten 2, 3 Monate glücklicherweise haben wir gar nichts gemacht, weil ich dachte, sie braucht einfach die Zeit, um bei uns anzukommen. Und es war dann, glaube ich, im Februar, März und im Juni oder Juli hatten wir dann unsere erste Einzelstunde in einer Hundeschule, damit wir eben genau uns um dieses Jagen kümmern können. Und dann ging es halt los mit gewisse Dinge, muss sie sich einfach draußen verdienen und sie darf nur draußen essen, wenn sie gut mitgemacht hat. Wenn sie nicht mitmacht, gibt es nichts zu essen. Und allgemein auch im Haus selbst, dass ich halt immer zeige, wo sie liegen darf und wo sie nicht liegen darf, damit sie mich auch draußen irgendwie ernst nimmt und so weiter und so fort. Und ganz viel Anti-Jagd-Training haben wir da auch noch irgendwie mit einfließen lassen. Und es hat sich am Anfang eigentlich auch total richtig angefühlt, weil ich ja gemerkt habe, dass sie im Wald schon sehr interessiert ist und ich so Angst hatte vor dem Moment, dass ich sie irgendwann vielleicht mal nicht angeleint habe und sie einem Reh hinterher springt. Weil das wird ja immer auch so ein bisschen als der Super-GAU verkauft. Also wenn der Hund einmal dem Reh nachspringt, dann ist es eigentlich quasi vorbei und der Hund wird immer, immer bis an sein Lebensende jagen.
Ja, so wurde uns das auch gesagt. Bei uns war es ja ähnlich. Also ich hatte halt auch damals, Zoe war sozusagen die erste, wir hatten, also als Kind gab es einen Familienhund bei uns, aber Zoe war sozusagen die erste Hündin, die bei uns alleine gewohnt hat. Und ich hatte halt auch diesen meine Wunschvorstellung, wie das dann sein wird, wenn wir dann so zusammen sind, und wollte aber halt alles richtig machen und dachte halt, ja, dazu gehört es eben auch, in die Hundeschule zu gehen und dass es dann halt im Alltag auch läuft. Und ich war bei dem ersten Hundetrainer, da habe ich bloß eine Einzelstunde gemacht, dann bin ich da nie wieder hin, weil sich das gar nicht gut für mich angefühlt hat, wie er da herangegangen ist. Hab dann eine neue Hundeschule gesucht und da war ich halt auch eine Weile und habe da ja alles Mögliche, so alltägliche Dinge halt trainiert, von Rückruf bis irgendwo liegen bleiben alleine, dann locker an der Leine laufen und so weiter. Und es hat am Anfang auch ganz gut funktioniert. Und es wurde aber gefühlt, diese Schwierigkeiten sind dann plötzlich aufgetreten, die vorher eben nicht da waren. Und dann hat Zoe zum Beispiel halt auch angefangen, Rehen hinterher zu jagen. Und am Anfang ist sie halt mal kurz hinterhergesprungen und irgendwann hat sich das so hochgeschaukelt, dass da manchmal bloß, da war gar kein Reh mehr in Sicht, aber es war halt zu riechen, dass da vor einer Weile mal welche waren. Dann hat sie die Spur aufgenommen und ist dann erstmal im Wald reingerannt. Und ich hatte halt auch genau diesen Satz im Kopf: einmal jagen, immer jagen, und dann wird es immer schlimmer. Und dann wollte ich das natürlich verhindern und dann haben wir noch mehr trainiert. Dann waren auch irgendwann Hundebegegnungen total speziell und schwierig, was Zoe vorher auch nicht gemacht hat. Dann hat sie auf Hunde reagiert. Und im ersten Moment dachte ich halt, okay, das bedeutet jetzt, ich muss einfach das noch mehr trainieren, damit wir diese Schwierigkeiten wieder wegbekommen. Aber es hat halt genau zum Gegenteil geführt, weil wie bei Nina und bei Zoe war ja das, was sie da uns gezeigt haben, wenn sie zum Beispiel auf andere Hunde reagiert haben, eher so ein, ich sag mal, wie so ein Hilferuf, dass wir da hinschauen und aufhören, die ganze Zeit dieses Training an ihnen auszuführen, sondern wirklich schauen, was da dahinter steckt. Und ja, darum sind wir eigentlich, also ich bin Zoe da auch dankbar, dass sie mich da auf diesen Weg gebracht hat und dass ich da hinschauen durfte durch sie.
Ja, total. Ich habe jetzt gerade nochmal so für mich reflektiert und hatte, glaube ich, gerade so eine kleine Erkenntnis, weil das, was du mit Hundebegegnungen gesagt hast, das war ja bei uns genauso. Also ich weiß noch, ich habe irgendwann mal zu meinem Papa gesagt, ganz am Anfang, da hat irgendwie Nina eine Ente oder so angebellt. Und ich so, alles egal, solange sie keine anderen Hunde anbellt. Und dann meinte mein Papa auch noch so, ja, eben, Gott sei Dank bellt sie keine anderen Hunde an. So irgendwie war das. Und das war so in der Anfangszeit. Und dann im Hundetraining ging es halt dann ganz fest, was du ja auch schon angesprochen hattest, um diese Leinenführigkeit. Und dann musste Nina auch links und rechts quasi können. Und das konnte sie auch gut. Wenn ich links gesagt habe, musste sie auf meiner linken Seite im Fuß laufen. Wenn ich rechts gesagt habe, auf der rechten Seite. Ist eh ein Wahnsinn, dass sie das überhaupt gemacht hat. Aber sie hat es gemacht. Und dann natürlich, wenn du einen Hund siehst, musst du gerade das Kommando geben, dass sie auf die abgewandte Seite des Hundes kommt. Und dann wurde auch die Leine kurz genommen. Und das, glaube ich, war das, was uns ein bisschen das Genick gebrochen hat, dass Hundebegegnungen zu so etwas Speziellem gemacht wurden, weil ganz am Anfang, als sie einfach bei uns war, ich meine, wie du auch, ich wurde mit einer Familienhündin groß, ich weiß nicht, wie oft dieser Hund überhaupt eine Leine dran hatte, die ist einfach an allen Hunden irgendwie vorbeigelaufen, weil sie es auch nicht wirklich interessiert hat, muss man jetzt noch sagen, Nina findet andere Hunde schon interessanter als Sinn, die sie gefunden hat, aber also ich kannte das quasi irgendwie gar nicht und mit Cindy haben wir jetzt auch nie so wahnsinnig trainiert. Also wir waren da einmal auch in einer Hundeschule und wie bei dir in der ersten Hundeschule war es so, dass wir gesagt haben, wir gehen da nie mehr hin. Also das war wirklich ganz komisch, was dieser Mann da wollte von Hunden. Ich glaube, wenn wir da hingegangen wären, hätte Cindy irgendwann ein Trauma davon getragen. Also es war einfach sehr ruppig und sehr gewaltvoll. Und deshalb glaube ich, dass ich mit Nina dann halt eben angefangen habe, den Anspruch zu haben, dass sie Fuß neben mir laufen muss, um an anderen Hunden vorbeizukommen. Was ja dann irgendwie dazu geführt hat, dass wenn ein Hund erblickt, sie oder ich einen Hund erblickt haben, dass wir dann einfach uns ganz anders verhalten haben, anstatt dass ich einfach gesagt hätte, ah, das ist ein Hund, ja, du darfst so laufen, wo du möchtest, wir laufen jetzt einfach an dem vorbei und vielleicht gibt es ja sogar gar noch einen Kontakt, aber das ging ja gar nicht, weil das war so, glaube ich, die Regel Nummer zwei, einfach ja, nie Leinenkontakt, auf keinen Fall. Durch das, dass aber Nina ja die ganze Zeit an der Schleppleine war und ich das so ernst genommen hatte, hatte sie ja gar keinen Hundekontakt, außer halt mit Cindy und noch einem anderen Hund, den wir halt gekannt haben. Aber ich habe mich ja immer daran gehalten, solange sie an der Leine ist, ja, kein Hundekontakt. Und weil sie ja lange Zeit immer an der Leine war, hatten wir keinen Hundekontakt und sie musste immer im Fuß neben mir an diesem Hund vorbeilaufen.
Ja, das war auch, bei uns war das ja auch, diese Hundebegegnungen waren ja nur dann das Problem, wenn die Leine eben dran war. Und eben genau aus diesem Grund, weil das da halt super speziell durch diese ganzen Sachen geworden ist. Und ich habe auch bei Zoe gemerkt, dass sie immer unsicherer mit anderen Hunden geworden ist, weil ich halt immer öfter auch so, wenn jetzt ein freilaufender Hund uns entgegenkam und Zoe war an der Leine,
Oh
dass ich
ja.
die halt dann weggeschickt habe oder halt, ja,
Versucht habe, wegzuschicken.
weggeschickt wollte, genau. Das wurde halt dadurch, ja, noch unheimlicher. Und ich habe dann auch gemerkt, dass Zoe auch in Hundebegegnungen irgendwie unsicherer dadurch geworden ist, weil sie ja, wie auch, sie konnte ja gar nicht mehr diese Erfahrung machen, dass sie das selber sehr gut kann. Und das kann sie auch einfach sehr gut, aber mittlerweile wieder, aber es habe ich ihr sozusagen so ein bisschen genommen, diese Selbstständigkeit. Es waren
Ja.
eigentlich, also wenn ich so drüber nachdenke, es waren so viele Dinge, die sich dann so erst so hochgeschaukelt hatten, wie dann mit diesem Jagen. Dann hieß es ja, sie muss natürlich in einem bestimmten Radius bei dir laufen, damit sie kontrollierbar ist sozusagen und ja nicht so tief in den Wald reingehen. Und wenn man dann den ganzen Spaziergang noch versucht, sie in einem bestimmten Abstand von dir zu halten und zu kontrollieren, hat sich das dann gehäuft, dass so umso öfter, wenn sie halt gemerkt hat, dass es halt gerade möglich ist, dass sie dann einfach super weit weggelaufen ist oder einfach so weggestürmt ist, so aus dem Nichts. Und ich war dann echt so verzweifelt. Und es hat aber echt eine Weile gedauert, bis ich mir dann auch eingestanden habe, dass es an diesem Training wirklich liegt. Weil da klar war da eine Stimme, die immer gesagt hat, ja, einfach weitermachen, das wird schon irgendwie, bei anderen funktioniert es ja auch. Warum soll das dann bei dir nicht funktionieren? Aber mein Bauchgefühl war eigentlich schon die ganze Zeit ein ganz anderes. Bloß habe ich halt am Anfang nicht drauf gehört.
Voll. Ich glaube, es war bei mir so eine Mischung aus. Irgendwie hat sich einfach überhaupt nicht richtig angefühlt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, weil wir dann halt irgendwann auch dabei waren, dass der Trainer zu uns gesagt hat, dass wir Nina mit Wasser anspritzen sollen, also immer so eine kleine Flasche dabei haben, mit so einem Sportdeckel quasi, aus dem man dann im Wasser rausspritzen kann, sobald sie bellt. Oder halt sie körperlich irgendwie abblocken. Also wir waren dann bei unterschiedlichen Hundeschulen. Und das dachte ich schon die ganze Zeit, boah, scheiße, hey, ich hole sie hier irgendwie aus dem Tierheim. Und jetzt spritze ich sie mit Wasser an, wenn sie bellt. Vielleicht wäre sie auch einfach lieber im Tierheim. Also müsste ja schon irgendwie schauen, dass es ihr bei mir besser geht. Und als besser gehen finde ich nicht in Ordnung, wenn man den Hund irgendwie anspritzt das. Aber das Zweite war, also die andere Komponente war, ich wusste ja gar nicht, was ich denn sonst tun soll. Weil ich hatte so oft die Situation, mir fallen jetzt, glaube ich, gerade drei oder vier Situationen ein, ich sag die gleich, wo ich dachte, okay, eigentlich würde ich jetzt gerade anders handeln, aber wenn ich das doch mache, dann mache ich mir das ganze Training kaputt und den ganzen Fortschritt. Also ich weiß noch eine Situation, die ist mir ziemlich eingefallen, aber die ist überhaupt nicht dramatisch. Also Nina musste immer, bevor wir über die Straße gingen, sitzen, dass man irgendwann ohne Leine, halt, sie weiß, da ist eine Straße, da setzt sie sich hin, wartet, bis ich komme und dann gehen wir drüber. Und dann habe ich das Kommando Sitz gesagt und erst dann fiel mir auf, wie nass gerade der Teil hier ist am Boden. Und ich dachte so, oh nein, jetzt muss sie sich da hinsetzen. Ich will eigentlich gar nicht, dass sie sich ins Nasse setzt. Vor allem, sie hat auch so kaltes, kurzes Fell und ihr ist deshalb immer sehr schnell kalt. Und dann dachte ich ja, aber nein, jetzt habe ich dieses Kommando ja ausgesprochen. Jetzt muss ich es ja auch zu Ende führen, weil sonst lernt sie ja, dass sie nicht auf mich hören muss. Das war also dann die Gedankenspirale. Und gleichzeitig dachte ich so, Mann, das ist jetzt gerade super blöd, dass sie sich hier hinsetzen muss. Und ich habe dann einfach gewartet, bis sie sich hingesetzt hat. Und ich habe ihr angemerkt, dass sie es einfach nur macht, weil sie weiß, dass sie es muss. Aber es war gerade so, es war, sie fand es so ekelhaft, einfach in diese Nässe zu sitzen. Und ich verstehe das ja total. Das war so die eine Situation, wo ich dachte, kann es wirklich sein, dass ich so Dinge durchziehen muss, obwohl sie eigentlich einfach keinen Sinn machen? Weil, ich meine, mittlerweile leben wir mit beiden oder mit allen Vieren zusammen und wir überleben es, dass sie nicht sich hinsetzen, bevor wir über eine Straße laufen. Und sie überleben es auch. Also irgendwie sieht man ja, dass es nicht so nötig war. Und das Zweite war, dass Nina mal, da hatte ich sie an einem Platz angebunden, damit sie quasi zur Ruhe kommt. Und dann habe ich ihr angesehen, dass ich so gerne in die Sonne liegen würde. Und sie lag aber im Schatten und sie liebt es, in der Sonne zu liegen. Aber wenn sie angeleint ist, muss man halt warten, bis sie ruhig ist, dass man es wieder auflösen darf. Und erst dann hätte ich sie zur Sonne bringen können. Und ich saß da und dachte so, Mann, ist so gemein. Sie würde jetzt einfach gerne in die Sonne sitzen, weil sie die Sonne so liebt. Und deshalb ist sie ja gerade so unruhig, weil ihr die Platzwahl nicht passt. Aber ich muss jetzt quasi einfach warten, bis sie aufgegeben hat, sich hingelegt hat, damit ich sie dann wieder wecken kann und sagen kann, jetzt kannst du übrigens in die Sonne legen. Und es hat den ganzen Alltag so kompliziert gemacht. Wenn ich manchmal daran zurückdenke, ist es ein Wahnsinn, dass wir das überhaupt so lange gemacht haben.
Also ich habe das dann auch, diese Spaziergänge oder so, also vor
Ja.
allem die Spaziergänge habe ich als so anstrengend empfunden. Ich habe
Ja.
es gar nicht mehr genossen, weil man war ja nur beschäftigt, entweder die Umgebung abzuscannen oder irgendwelche Dinge zu trainieren oder darauf zu achten, dass man da halt irgendwie konsequent ist, wie du es gerade sagtest. Also das habe ich eigentlich so, wie du es gerade alles erzählt hast, da könnte ich wahrscheinlich auch noch Situationen anhängen. Es ist einfach irgendwie im Nachhinein so ein Irrsinn. Aber ich glaube, es war auch ganz, oder ist bei vielen einfach auch so, wie du vorhin sagtest, dass man auch ein bisschen wie verzweifelt ist und dass die Alternative so gefehlt hat, dass man so nicht weiß, wie man anders jetzt damit umgehen soll oder wie man diese Situation jetzt verändern kann, sozusagen.
Ja, und
Ja.
ich weiß, dass es bei dir auch ein Thema war. Und das glaube ich, dass, also manchmal spüren wir das ja heute noch. Es gab ja dann eine Zeit lang, da haben wir die Hunde ja auch nicht mehr mitgenommen, weil das ja das Training quasi nicht erlaubt hat. Also
Ja, genau.
quasi im Urlaub oder so, das war ja sowieso Oberhorror. Aber so dieses Ding von, wir gehen jetzt in ein Restaurant, eigentlich würde ich Nina ja super gerne mitnehmen, weil sie ist so gerne einfach dabei. Aber wie kommen wir denn vom Parkhaus zum Restaurant, ohne dass sie an der Leine zieht? Und sie darf ja nicht mal an der Leine ziehen,
Ja,
weißt du?
genau.
Dann denkt man, ah, ja, okay, dann nehme ich sie lieber mit, nicht mit, weil ich will ja nicht, dass wir uns mit diesem Weg zum Restaurant noch den Trainingsfortschritt versauen. Und dann haben wir quasi angefangen, sie einfach auch nicht mehr mitzunehmen, dem Training zuliebe, was ja absurd ist, was dann halt dazu geführt hat, dass sie Restaurant so einfach nie, sie war einfach nie mehr dabei.
Ja, auch einfach so. Also ich glaube, es war einmal dieses, dass man diesen Trainingsrückschritt nicht haben wollte. Oder bei mir war es dann auch einfach so ein Vermeidungsverhalten, weil sich ja so viele
Ja.
Themen natürlich auch gebildet hatten und ja, man dann oder ich dann auch Dinge vermieden habe, um dem aus dem Weg zu gehen. Ja.
Voll. Ja, voll.
Ja, also wir haben leider keine, nicht leider, wir haben einfach keine guten Erfahrungen damit gemacht. Und was mir vorhin noch so einkam, warum, weil man jetzt vielleicht sagen könnte, ja, aber bei anderen funktioniert es ja irgendwie und dann haben die Hunde ja auch ihre Freiheit, wenn die so und so funktionieren. Aber bei uns hat sich's halt einfach auch so falsch angefühlt und es war nicht unser Wert, nicht unser Bauchgefühl, dass wir das ja auch nie authentisch irgendwie rübergebracht haben. Wir haben das halt so gemacht, weil wir dachten, wir müssen das so machen. Und ich weiß, du hast ja auch diesen Satz gehört und ich habe den auch gesagt bekommen von der Hundetrainerin, dass ich ja viel zu lieb wäre und dass es ja sozusagen dann kein Wunder ist, dass es nicht funktioniert, weil ich immer viel zu lieb bin. Und wenn man so ein Training durchzieht sozusagen, aber eigentlich gar nicht dahinter steht, ja, macht das halt einfach null Sinn. Und wenn es
Absolut.
halt funktioniert, wenn jemand voll dahinter steht und das so macht, kann es halt sein, dass die Hunde das irgendwie über sich ergehen lassen oder leider halt auch irgendwann resignieren und halt sagen, okay, dann mache ich jetzt halt lieber mal mit, bevor irgendwie mir irgendwas Schlechtes wieder droht.
Genauso, ich glaube, Leute, die aversiv arbeiten und da das funktioniert, dann glaube ich wirklich, dass da ganz häufig einfach auch Angstzeiten der Hunde dabei ist. Also ich habe das ja schon oft gesehen, dass wirklich die Menschen so dermaßen grob waren mit dem Hund und so lange am Hals rumgerissen haben, bis sich der Hund dann quasi hingesetzt hat. Und dieses Sitz war dann nicht gewollt vom Hund, sondern das war die einzige Möglichkeit, wie dieses Rucken am Hals aufhört. Also ich meine, das darf man dann schon auch nochmal hinterfragen. Möchte ich jetzt wirklich, dass der Hund hinsetzt, damit er die Schmerzen vermeiden kann? Oder also möchte ich überhaupt, dass er sich jetzt gerade hinsetzt quasi? Und ich glaube, was uns beiden auch so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat, ist, dass halt weder Zoe noch Nina wahnsinnig Leckerchen verliebt sind. Also,
Ja.
ich meine, ich kann mir gut vorstellen, und das ist wirklich meine Meinung, dass Hunde, die gerne Leckerchen haben und die werden dann gerufen und die wissen, da gibt es ein Leckerchen und dann kriegen sie das und die laufen dann beim Menschen. Ich bin überzeugt davon, dass es denen gut geht, aber wir beide hatten halt das Problem, dass wir konnten denen ja anbieten, was wir wollten. Also ich hatte ja teilweise 5 unterschiedliche Leckerchen für jede einzelne Situation dabei, weil es für Sitz ein weniger gutes Leckerchen brauchte wie für den Superrückruf. Da braucht es dann etwas ganz Spezielles. Aber Nina dachte einfach immer, das Leckerchen ist ja halt zu wenig wert, um dann wirklich zu kommen oder halt um Sitz zu machen und so weiter.
Ja, das war bei uns genauso. Also, ja. Ja. kann ich nichts zu sagen, aber dann hat es halt einfach seine Grenzen gehabt und dann blieb ja nur noch das andere übrig, ne, sich irgendwie durchzusetzen oder strenger zu
Genau.
sein, weil übers Leckerli hat es ja dann schon lange nicht mehr funktioniert. Und die Option dann, wie du das vorhin sagtest, das hatte ich nicht, also wurde mir nicht so gesagt, aber dir wurde das ja gesagt, ne, dass ihr dann, also das Essen nur noch als
Ja.
Leckerli ihr geben dürft, dass sie sozusagen
Ja.
gar kein Essen mehr sonst bekommt. Und das ist ja schon einfach wahnsinnig. Das ist einfach ein Grundbedürfnis, dass die Hunde essen dürfen, wenn sie wollen. Und wenn das dann nur noch über, du musst das und das machen, damit du dein Essen verdienst, das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt.
Ja, das nennen die in der Fachsprache existenzielles Training und das war mit dem Futterbeutel. Und da ging es, es war exakt so, wie du sagst. Wir gehen raus und spielen mit dem Futterbeutel und wenn sie da mitmacht, dann darf sie quasi essen. Und wenn sie aber nicht mitmacht, dann darf sie erst am nächsten Tag wieder. Ich habe es dann meistens nicht ausgehalten und habe am Abend dann nochmal mit ihr quasi trainiert, dass sie wenigstens zweimal die Chance hatte zu essen. Aber ganz häufig konnte sie, ich weiß gar nicht, ob sie nicht wollte, sie konnte einfach nicht. Sie war in dem Moment, also sie war einfach so aufgeregt draußen. Sie war so neugierig. Sie fand alles einfach interessant und der Futterbeutel war halt überhaupt nicht interessant. Und dann konnte sie sich nicht auf diesen Beutel konzentrieren, weil alles andere spannender war. Und das heißt, sie hat einfach dann teilweise 1, 2 Tage nichts gegessen. Aber Gott sei Dank hat es ja sowieso so falsch angefühlt, dass ich das dann ganz kurze Zeit nur gemacht habe und gedacht habe, also wenn mich meine Eltern so erzogen hätten, dass nur wenn ich gut in der Schule gewesen wäre, ist ja vielleicht so ein bisschen der Vergleich, wenn ich dann Essen bekommen hätte und wenn ich schlechte Schulnoten gehabt hätte, hätte ich nichts zu essen bekommen. Also es ist ja, da kommt ja das Jugendamt. Und deshalb dachte ich dann, ja, also nein, das kann sie auch nicht sein. Und eben dann kam noch das mit dem, sie mit Wasser anspritzen. Eine andere Trainerin hat uns noch empfohlen, so welche mit Schrauben oder Nägeln zu füllen und wenn sie fällt, den so neben sie zu werfen. Ja, und dann dachte ich ja, okay, irgendwie, wir müssen jetzt eigentlich ja immer brutaler werden, weil irgendwann, vielleicht wirkt das Wasser ein paar Mal. Wir haben es nie gemacht tatsächlich. Also ich habe nie Nina mit Wasser angespritzt, weil das war die letzte Stunde, wo wir da waren, Gott sei Dank. Aber vielleicht hätte es dann funktioniert mit Wasser, wer weiß. Aber vielleicht hätte dann das Wasser irgendwie auch nicht mehr gereicht. Und was tust du dann? Beginnst du dann den Hund zu treten, halt, es braucht ja dann eine Steigerung. Wenn, und das ist ja genau das Problem, wenn die Ursache nicht gefunden wird, und da könnten wir jetzt vielleicht übergehen zu Oana.
Voll, genau, weil das ist halt, was Training ja macht, ist in den meisten Fällen Symptombekämpfung. Es gibt irgendeine Schwierigkeit, ein Problem im Außen und dann wird versucht, so lange an diesem Problem zu arbeiten, das zu verändern, den Hund zu verändern, bis das Problem irgendwie verschwindet. Und was aber gar nicht gesehen wird, ist, was steckt denn eigentlich hinter diesem Problem? Was ist die Ursache? Was hat der Hund vielleicht für ein Bedürfnis, was wir übersehen? Oder was hat der Hund in der Vergangenheit schon erlebt, was wir vielleicht gerade gar nicht sehen? Also da gibt es ja so viele Dinge. Was hat der Mensch schon erlebt und was überträgt er vielleicht auf den Hund? Und wenn wir aber an der Ursache sozusagen die herausfinden, dann kann man ja da ganz anders ansetzen und dann wirklich an der Basis sozusagen arbeiten und die Wurzel und das Fundament für die Beziehung stärken. Und dann kann sich halt da eine tolle Verbindung einfach wieder ergeben, ohne dass man eben nur dieses Symptom die ganze Zeit behebt, weil man gibt ja dann auch den Hund die ganze Zeit das Gefühl, das, was du da machst, ist nicht gut und ich versuche dich die ganze Zeit zu verändern, aber ich sehe eigentlich nicht, was du mir eigentlich damit sagen willst und was eigentlich dahinter steckt. Da will ich gar nicht hingucken, weil ich will nur wissen oder ich will nur, dass endlich das im Außen sich verändert, dass wir nach außen gut dastehen wieder sozusagen.
Und die Gründe, und deshalb, das ist ja ein zweiter Punkt, der Oana ausmacht. Wir können deshalb auch gar nicht, und wir wollen das auch gar nicht sagen, ja, mach das und das, und dann wird es quasi besser. So quasi funktioniert ja Training ein bisschen, ja. Du musst so und so das, die Leinenführigkeit üben, oder du übst so und so, dass der Hund zu Hause sich hinlegt, oder was auch immer, sondern also wenn jetzt jemand zu uns ins Coaching kommt oder auch in den Masterclasses, dann schauen wir ja zuerst mal, okay, was könnte denn die Ursache sein, dass der Hund das überhaupt macht? Und das kann bei Hund A eine komplett andere Ursache sein wie bei Hund B und wiederum eine andere Ursache wie bei Hund C. Also deshalb ist es so wichtig, dass man sich das Zusammenleben im Detail anschaut, und keine allgemeinen Aussagen oder Trainingstipps gibt.
Und vor allen Dingen ist es uns auch ganz wichtig, dass wenn ihr zu Oana kommt, dass ihr dann nicht in die nächste Abhängigkeit reinkommt und dann von uns abhängig seid, was wir euch sagen. Oder dass es dann so eine Situation gibt, wie du vor uns beschrieben hast, dass du eigentlich dein Bauchgefühl sagst, du willst nicht, dass Nina sich jetzt da in das, auf den kalten Boden setzt, aber dein Kopf sagt dir, okay, das ist aber so im Trainingsplan sozusagen vorgeschrieben oder das macht man so, damit es keine Trainingsrückschnitte gibt oder damit du dich durchsetzt und dann machst du das, obwohl es eigentlich gar nicht dir entspricht. Also es geht immer darum, dass man vor allen Dingen wieder zu sich findet und wieder auf die eigene Intuition auch hört, wie will ich denn mit dem Hund zusammenleben und dass man das herausfindet und dann auch wieder intuitiv handeln kann, ohne dass man die ganze Zeit im Kopf hat, okay, was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch.
Ja, total. Also das heißt, eigentlich, ich glaube, unsere Aufgabe besteht darin oder unser Wunsch besteht darin, dass die Menschen wieder viel mehr mit ihrer Intuition sich verbinden können, dass sie dann jeweils, weil wir kennen die Hunde, mit denen ihr zusammenlebt, viel weniger gut, wie ihr sie kennt. Wir haben vielleicht ein paar Erfahrungswerte und durch den Austausch mit anderen Coaches haben wir schon ein bisschen so einen Erfahrungsschatz gesammelt. Aber ob es jetzt für den Hund, mit dem ihr zusammenlebt, besser ist, ob ihr es so oder so macht, das könnt ihr alleine am besten entscheiden. Und das steht uns gar nicht zu sagen, ja, aber ihr müsst es so und so machen, sondern vielmehr, wie du es jetzt eigentlich gerade mit dem Beispiel gesagt hast, ja, okay, wenn es sich dann so falsch anfühlt, wieso auch immer, dann mach's nicht. Und vielleicht würde es eine andere Person machen, weil es sich richtig anfühlt. Und beides ist gut.
Genau, und jeder macht es halt auch in seinem Tempo. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel habe, weniger an der Leine unterwegs zu sein, sondern mehr frei. Und dann sagt der eine vielleicht, okay, ich war jetzt, aber 2 Jahre lang hatte ich den Hund an der Leine und ich sage jetzt, okay, ich will das nicht mehr und mache das jetzt irgendwie zack, zack und versuche so schnell wie möglich die Leine loszukriegen. Und jemand anders macht es halt voll in seinem Tempo. Und es ist, nichts ist davon schlechter und besser, sondern es ist einfach genauso richtig, wie es sich für dich gerade richtig anfühlt. Und es geht einfach darum, dass wir die Hunde wieder sehen und ihnen halt auch zutrauen, dass sie gute eigene Entscheidungen treffen können. Und vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen von Nele und Ronki erzählen, weil jetzt haben wir gerade von Nina und Zoe berichtet, was da alles nicht so funktioniert hat, weil wir mit den beiden ja trainiert haben. Und Nele und ja auch Ronki haben ja von uns nie irgendwie Kommandos gelernt. Die haben von uns kein Training bekommen. Und das ist einfach ein total schönes Zusammenleben.
Lustigerweise muss ich jetzt gerade eine Geschichte erzählen von gestern. Nein, wann war das? Von vorgestern, glaube ich. Okay, ich habe noch nie irgendwie Sitzplatz. Er hat noch nie ein Kommando gehört, wie du es jetzt auch bei Nele gesagt hast. Noch nie. Von mir. Aber wir waren bei meinem Schwiegerpapa und Nina weiß halt auch, was Sitz und Platz und so weiter ist. Und wenn der denen Leckerchen gibt, dann will er immer, dass sie Sitz machen oder Pfote. Und mein Gott. Nina macht das dann halt einfach, weil sie diese Leckerchen von ihm so liebt. Und Ronki hat sich das jetzt einfach abgeguckt und er reagiert jetzt auch auf das Sitz. Also ich habe es jetzt selbst nie getestet, aber vorgestern sagt doch mein Schwiegerpapa wirklich, Ronki sitzt und Ronki setzt sich hin. Weil er wusste, dass er so noch mehr Leckerchen bekommt. Und dann denke ich mir so, ja, mach du, du bist eigentlich total schlau. Du weißt, dass wenn du das machst, kriegst du zwei statt einem Leckerchen, dann mach's. Aber wirklich, er hat es noch nie, nie bekommen. So irgend so ein Kommando und er lebt jetzt 2 Jahre bei uns und er lebt, obwohl er nicht Sitz, Platz und Fuß kann oder
Und
Rolle
vielleicht
oder Pfötchen.
wichtig ist zu erwähnen, dass sie bei uns die Leckerlis so kriegen, ohne dass sie irgendwie was dafür tun müssen. Ne?
Ja,
Also.
absolut. Also Ronki hat da, also das können wir dann ja mal in einer anderen Folge thematisieren, aber bei uns liegt ja sowieso das ganze Essen einfach ständig rum und sie können sich's holen, wenn sie möchten. Aber ich fand es trotzdem auch lustig, dass Ronki das bei Nina irgendwie abgeschaut hat, dass das irgendwie zu mehr Erfolg führt und jetzt deshalb einfach nachgeahmt hat.
Ja.
Aber ja, genau, also Nele und Ronki quasi hatten nie die Ehre, mit uns in eine Hundeschule zu gehen oder sonstiges Reizangel oder Futterdummy oder was auch immer mit uns zu trainieren. Und wie wir in Italien gesehen haben, geht es ihnen ziemlich gut.
Genau. Ja, und was ich ja am Anfang schon mal erwähnt habe, wir sprechen ja trotzdem mit allen. Also es ist wirklich eine normale Kommunikation. Das kann auch mal sein, dass wir sie rufen oder dass wir irgendwie sagen, so, wir gehen jetzt hier lang oder irgendwie sie bitten. Und es geht ja halt immer so, dass einfach dass wir ein Zusammenleben finden, wo wir sozusagen unsere Bedürfnisse sehen, die der Hunde sehen und da irgendwie ein gutes Miteinander finden. Und klar können wir da miteinander sprechen, aber es geht eben nicht darum, die ganze Zeit jemand anderen rumzukommandieren. Das ist da der große Unterschied und dass man was speziell mehrmals trainieren muss, damit es irgendwie funktioniert, sozusagen.
Ja, total. Und ich bin mir sicher, und das habe ich irgendwie vor kurzem mal mit meinem Freund diskutiert, wenn wir mit Ronki so umgegangen wären, wie wir mit Nina umgegangen wären, ich habe ja immer noch größten Respekt davor, dass sie niemals nach uns geschnappt hat oder uns gebissen hat. Also ich glaube, ich an ihrer Stelle hätte das tatsächlich getan. Ronki hätte das getan. Und zwar nicht, weil er irgendwie böse ist wie Nina, sondern weil er viel mehr für sich einsteht. Ronki hat ziemlich gute Grenzsetzungen und da kann sich auch super abgrenzen. Und Nina hat, glaube ich, manchmal noch so ein bisschen mehr den Anspruch, dass sie, es klingt jetzt gerade sehr trainingshaft, dass sie uns gefallen möchte, als sie versucht noch manchmal irgendwie Dinge zu tun, von denen sie denkt, dass man sie sich wünscht und wartet dann irgendwie so ein bisschen auf Lob. Ich glaube, das so wurde sie halt von uns erzogen quasi, dass sie dann Liebe und Anerkennung bekommen hat, wenn sie was gut gemacht hat. Und wenn sie etwas nicht gut gemacht hat, dann gab es halt nichts von all dem. Gab es weder Essen noch Liebe noch Anerkennung. Und Ronki scheißt eigentlich ziemlich drauf, ob ich jetzt gerade etwas gut finde oder nicht. Und deshalb glaube ich, wenn wir angefangen hätten, ihn so körperlich zu blocken oder andere Dinge zu tun, die wir mit Nina getan haben, dann hätte der sicher mal geschnappt. Also glaube ich ganz fest. Und ich hätte es ihm auch nicht verübelt. Ich würde es keinem Hund verübeln, weil sie sagen dann einfach nur, hey, Entschuldigung, das ist mein Körper und du hast mich jetzt gerade schon zum dritten Mal mit deinem Knie hinter dich gebracht, damit ich einfach hinter dir laufe und ich möchte aber vor dir laufen, weil es einfach genau gleich gut ist. Also Gott sei Dank gibt es Hunde, die dann für sich einstehen, aber blöderweise, wenn das natürlich in einem Biss endet und davon haben wir ja auch leider ein paar im Coaching, bei denen es dann halt das ganze Training dazu geführt hat, dass der Hund sich einfach so laut wehrt, dass es zu einem Biss kommt.
Ja, ich finde es sowieso immer Wahnsinn, wie viel Hunde auch über sich erstmal ergehen lassen, ne?
Ja.
Und was
Ja.
alles passieren muss, bis es dann auch so weit kommt. Das ist schon, ja, Wahnsinn irgendwie.
Und ich finde, da hilft halt auch immer so ein Perspektivenwechsel. Gerade irgendwie kleine Hunde, finde ich, haben es teilweise noch mal deutlich schwerer, weil sie halt häufig so leicht sind. Ich meine, was man mit kleineren Hunden macht, es ist einfach ein Wahnsinn, wenn man das sich mal vorstellen würde, man würde das mit einem Menschen tun. Mit Kindern macht man das ja leider dann häufig auch, weil halt Kinder auch klein sind und leicht sind und weniger Kraft haben. Aber wie häufig einfach Hunde hochgehoben werden, zack, in eine Badewanne gepackt werden, zack, einmal einschamponiert werden und wieder raus und dann im schlimmsten Fall noch geföhnt. Und der Hund steht eigentlich die ganze Zeit da und möchte das nicht, aber er weiß, er hat keine körperliche Kraft, sich zu wehren. Er könnte aber beißen, tut es aber nicht.
Ja, also, aber ja, kleine Hunde auf alle Fälle, aber es ist ja eigentlich bei allen Hundegrößen. Also wenn ich manchmal
Total.
irgendwie zum Beispiel auf Arbeit gefahren bin und da waren immer
Ja.
relativ viele Menschen mit Hund unterwegs und wenn ich da so an einigen vorbeigefahren bin, wie du vorhin auch das beschrieben hast, da wird, dass der Hund Fuß läuft, irgendwie geblockt und das Knie ins Gesicht gedrückt und oh, das tut mir richtig einen Stich ins Herz geben, wenn ich sowas sehe. Ich finde das so traurig und ja, ich hoffe einfach, dass da immer mehr Menschen sich da hinterfragen oder beziehungsweise das sehen, dass das nicht der Weg sein kann, wie man mit einem anderen Lebewesen umgeht. Und es geht einfach anders. Es braucht das nicht.
Ja,
Ja.
total. Ja. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendetwas sagen wollten, was wir davor besprochen hatten. Wir wollten über Nina und Zoe sprechen. Wir wollten über Nele und Ronke sprechen.
Ja,
Vielleicht
vielleicht
können wir
zum
es. Ja,
Abschluss,
sag
weil
du.
du vorhin gerade gesagt hast, ein Perspektivenwechsel ist da gut. Finde ich das immer mal ganz gut, sich das vorzustellen, wenn wir jetzt sagen würden, oder Nadine und ich, wir haben ja zusammen Oana gegründet und wir machen das ja auf einer Augenhöhe. Wir haben alle beide Ideen, wir bringen es beide mit ein, wir sprechen das ab und ziehen das zusammen durch und es ist einfach eine schöne Beziehung. Aber jetzt stellen wir uns vor, wenn Nadine es einfallen würde, dass sie jetzt die Chefin spielt und sagt immer, sie kann nur die Entscheidung treffen und sie wüsste alles besser und ich muss immer erst Nadine fragen und ich habe keine, darf nichts mehr entscheiden oder wenn ich was anderes entscheide, dann kriege ich vielleicht Ärger von Nadine, wie auch immer.
Kriegst du nichts mehr zu essen?
Ja, es geht ja zum Glück nicht über uns, ja nicht bei mir. Aber dann würde das ja auch extrem was mit unserer Verbindung machen. Also ich würde mich sicher nicht mehr so wohl fühlen. Ich würde mich nicht mehr gesehen fühlen. Ich würde vielleicht auch, mein Selbstwert würde vielleicht auch sogar zurückgehen, weil ich denke, ich mache alles falsch. Und ich hätte wahrscheinlich auch gar keine Lust mehr und gar keine Motivation mehr, mich in diese Beziehung wirklich einzubringen. Weil warum auch? Also Nadine weiß es ja eh besser sozusagen. Und wenn wir das so auf die Hunde übertragen, finde ich halt immer so schön, was Nele und Zoe zum Beispiel auch jetzt auch bereit sind, oftmals zu machen, wenn ich sie um was bitte. Wenn mir das gerade wichtig ist, dann ist es gar kein Thema, weil ich sie ja auch, wenn sie mich um was bitten oder wenn sie ein Bedürfnis haben, ich das ja auch sehe. Und dann ist es halt ein ganz anderes Miteinander, wie wenn so eine Abhängigkeit sozusagen von einer Seite aus besteht.
Total. Und das, was du noch was gesagt hast, das hast du eigentlich vorhin auch schon mal gesagt. Einfach anders formuliert, das mit dem Fehler machen. Ich meine, ich finde, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, wie Angst davor zu haben, Fehler zu machen, weil die Konsequenzen so drastisch sind. Und wenn, also eben beispielsweise, wenn du die ganze Zeit Angst hättest, Fehler zu machen, wärst du ja auch ständig blockiert und wärst du überhaupt nicht mehr kreativ und würdest vielleicht einfach gar nichts mehr tun, damit du eben keine Fehler machst. Und jetzt gerade so im Hundetrainingskontext, wenn dann quasi der Hund irgendwas macht und wir sind dann enttäuscht und zeigen ihm das irgendwie, entweder mit Schimpfen oder mit Ignorieren oder was dann auch halt auch immer empfohlen wird, dieses Gefühl, dass der Hund dann quasi fühlen muss, ständig nicht gut genug zu sein und falsch zu sein, das stelle ich mir so belastend vor, weil das möchte der Hund ja gar nicht und häufig verstehen sie ja auch gar nicht, was denn wir jetzt gerade wollen, weil sie in gewisse Situationen einfach anders bewerten und mit anders bedeutet es vielleicht auch, sie bewerten es gerade viel richtiger wie wir, dass der Hund vielleicht denkt, hä, warum mussten wir jetzt quasi so fest von der Straße weggehen, damit dieses einzelne Auto vorbeifahren kann? Ich hätte da ja auch einfach am Rand entlang laufen können, jetzt beispielsweise. Also, jetzt ein, also Straßenthema ist jetzt ganz heikel, was ich hier gerade anspreche, aber als, also einfach als Beispiel, dass man dann den Hund ja häufig dann wirklich fest von der Straße wegzieht, weil man Platz machen möchte und die Hunde wehren sich ja dann manchmal so ein bisschen, also Ronke macht das total und dann schaut er mich manchmal so an und, de und denkt so, ja, wir können schon in den Matsch stehen, aber wir hätten jetzt auch einfach gerade am Straßenrand stehen bleiben können, das hätte im Fall auch gepasst. Also das ist so der Blick, den ich dann bekomme. Ich denke so, ja, Ronki, du hast eigentlich voll recht, weil ich bin halt irgendwie vom Typ her so, dass ich unbedingt ja nicht stören möchte und einfach Platz machen möchte. Und Ronki denkt sich so, ja, er macht auch Platz, aber jetzt halt nicht übertrieben viel, sondern so, dass es reicht. Ja. Das heißt, zusammengefasst können wir sagen, dass wir bei Oana immer, immer, immer die Ursachen im Zentrum und im Fokus haben und nicht die Symptome, weil das Verhalten, das der Hund zeigt, hat einen Grund. Und anstatt immer am Verhalten rumzudoktern, kann man ja schauen, was ist denn der Grund dafür, dass sich der Hund so verhält.
Ja, sehr schön zusammengefasst. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende, oder? Mit unserer zweiten Folge.
Voll schön.
Ja, und wie immer, ihr könnt uns sehr, sehr gern schreiben auf Instagram, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder irgendwelche Vorschläge, worüber wir mal sprechen sollen, dann freuen wir uns sehr. Und dann wünschen wir euch einen wundervollen Tag. Bei uns scheint die Sonne.
Ja, bei uns schneit.
Nadine schneit, genau.
Oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr die
Genau.
Folge gerade hört. Bis zum nächsten Mal.